Corona war die schlimmste Zeit meines Lebens. Bis zu dem 15. März 2020 ging es mir wirklich sehr, sehr gut. Die Box ist aus allen Nähten geplatzt. Mein Opening war für den damaligen 18. März angesetzt, also 3 Tage nach dem ersten Lockdown. Und dann habe ich mir gedacht so, ach du Scheiße. Und die Box, die stand zu 90%. Es hat nur das Equipment gefehlt, was aber schon vorbestellt war. Die haben sozusagen nur noch auf meine Zahlung gewartet. Knapp 100.000 Euro, die ich da sozusagen überweisen musste. Das hat mich dann meine damalige Freundin gefragt, so, hey, was willst du denn machen? Und ich habe gesagt so, ich bin überfragt, ich weiß es nicht. Die ersten 8 Monate waren die Hölle auf Erden. Alles, was ich an Umsatz gemacht habe, habe ich sozusagen direkt wieder in die Box investiert. Also ich habe mir da viel Mühe gegeben, wirklich immer zu reinvestieren. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter.
Willkommen bei Brüderlich Unvernünftig, dem Podcast, wo Unternehmertum auf Excel trifft. Jetzt abonnieren. Neue Folgen jeden zweiten Donnerstag. Ehrlich, persönlich, brüderlich.
Ja, willkommen heute bei Brüderlich Unvernünftig, mal wieder eine neue Folge. Heute nicht in den heiligen Hallen bei uns im Office, sondern heute bei einem ganz besonderen Gast in der CrossFit-Box, CrossFit FFM, beim Abedin. Willkommen Abedin, für mich auch der Schleifer. Ich nutze auch öfters mal die Gelegenheit, hier zu trainieren. Es ist sensationell, man kann es nur empfehlen. Ich freue mich, dass du der Einladung nachgekommen bist und demnach, Abedin, kurz zu dir. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
Jo, cool erstmal, dass ihr hier seid. Ich habe mich sehr gefreut und sehr geehrt gefühlt, als du, Michael, zu mir gekommen bist und mich gefragt hast. War ein bisschen nervös oder bin auch jetzt gerade sehr nervös, weiß nicht so ganz genau, was auf mich zukommt, aber ich hoffe, dass wir heute viel Spaß haben werden. Und ja, zu meiner Person. Ich bin der Inhaber von FFM CrossFit und habe jetzt dieses Jahr mein 10-jähriges Jubiläum gehabt oder habe es noch, werde jetzt im Sommer sozusagen die große Party haben. Und ja, habe Sportwissenschaften studiert und Pädagogik. Und bin durch Zufall damals bei mir auf der Arbeit über einen Arbeitskollegen auf CrossFit gestoßen. Wir haben damals so eine Weiterbildung gemacht im Functional Fitness. Das war gerade so der Zeitpunkt, wo das super präsent wurde hier so in Deutschland, Europa. Die ganzen Trends, die kommen ja tendenziell so eher aus Amerika und Australien. Und habe dann mit dem damaligen Arbeitskollegen, meinem Trainingsleiter, der Thomas, der hat damals diesen Lehrgang mit mir gemacht und nachdem wir dann fertig waren, meinte er so zu mir, ey Abedin, hast du noch Bock auf ein Wort? Und ich habe das erstmal nicht so ganz verstanden, was er da von mir will. Ich habe ihn gefragt, so, Wort, was ist das? Ich gesagt so, Abedin, komm, scheiß drauf, das würde zu lange dauern, um dir das zu erklären. Du bist ein sportbegeisterter Mann, let's go, mach einfach mit und du wirst Spaß haben. Und ja, das waren meine ersten Berührungspunkte mit CrossFit. Und habe dann ein Workout gemacht und war danach teils von mir, ich würde jetzt sagen, schockiert, überrascht, wie anstrengend das Workout war. Ich habe nämlich das Workout mit einer Trainerkollegin damals gemacht und die Ingrid, so hieß das Mädel, die hat dann bei dem Workout, was wir da gemacht haben, die hat mich in dem Workout besiegt. Und ich habe mir natürlich nichts anmerken lassen und innerlich war ich natürlich ein bisschen überrascht und vielleicht auch gekränkt, wäre jetzt ein bisschen zu krass, aber
motiviert.
Motiviert, sehr gut. Motiviert, weil ich dachte so, wow, ich bin stark, ich bin auch konditionell ganz, ganz fit. Aber die Kombi, die ich da sozusagen in dem Workout gemacht habe, war einfach, ja, für mich in dem Moment einfach neu und habe natürlich super motiviert das Workout abgearbeitet und die Ingrid hat mich dann sozusagen mit ein paar Reps geschlagen und das hat mich dann so zermürbt, dass ich mich tiefer mit der Materie CrossFit beschäftigt habe und ab dem Zeitpunkt habe ich es lieben gelernt und habe danach auch mein gesamtes Training komplett umstrukturiert und genau, und dann bin ich bei CrossFit hängen geblieben.
Also auch von mir herzlich willkommen oder schön, dass wir da sein dürfen in den heiligen Hallen. Zwar nicht unsere heilige Hallen, aber ich liebe ja solche Hallen, weil ich ja auch sehr, sehr gerne Crossfit mache. Tatsächlich auch schon mal die, die es gesehen haben, hier dabei war, als auch unser Olli vom Social Media Team dabei war. War ein sehr, sehr cooles Training. Kräftezehrend, hat extrem viel Spaß gemacht. Also auch eine tolle Box, immer eine ganz geile Community. Ich finde auch, beim Crossfit, egal wo du bist, ob das in Deutschland, Europa oder auf der Welt ist, die Community ist einfach immer geil. Für die Leute, die sich mit Crossfit noch nicht so auskennen, wird aber denen später ein bisschen mehr noch dazu sagen. Funktionales Training, somit fing es ja an, hast du gesagt. Ne? Das ist ja so ein Art Zirkeltraining, kann man sagen, ne? Für die Leute, die sich jetzt nicht so auskennen. Ne, zum Thema Wood, das ist so das Tagesworkout, ja, auch ein Begriff, den den Crossfittern bekannt ist, ne? Ich nehme es mal vorne weg. Ansonsten, wie kam denn dann, oder wie ging es denn dann weiter bei dir? Du hast dann gegen Ingrid verloren. Bist dann einmal in die Kabine zum Weinen, hast dann genau. Den Mund abgeputzt und hast gesagt, jetzt werde ich Crossfit-Pro.
So schnell ging das nicht. Der Thomas, der Trainingsleiter von mir, der hatte so eine Trainingsgruppe, die zweimal in der Woche sich getroffen haben und gemeinsam trainiert haben. Und dann hat er mir das dann angeboten, da mitzumachen. Und weil ich so angefixt war, weil mich das einfach unheimlich gecatcht hat, weil ich diese Kombi aus Ausdauer, Koordination und, mich so fasziniert hat, weil ich einfach für mich in dem Moment Grenzen gesehen habe, die ich so vorher körperlich und auch, ich sag jetzt mal, geistig nicht so ganz für mich als Challenge wahrgenommen habe, war das dann für mich einfach wichtig, mich mal mit der Materie noch ein bisschen tiefgründiger auseinanderzusetzen, war aber immer noch nicht so weit, dass ich da mit dem Gedanken gespielt habe, meine eigene CrossFit-Box aufzumachen. Sondern ursprünglich war eigentlich der Gedanke, mit zwei Arbeitskollegen damals in dem Gym, wo ich gearbeitet habe, ja, ein klassisches Fitnessstudio aufzumachen. Und bis wir dann sozusagen auf den Boden der Tatsachen geholt worden sind, weil wir uns mit jemandem von der Live-Fitness-Group getroffen haben, die uns sozusagen so ein Konzept erstellt haben, die uns berechnet haben, so was kostet das denn alles so, wenn man sich so ein Interieur zusammenbaut von Gerätschaften wie ein Kabelturm, Beinpresse etc. pp. Und dann saßen wir dann da und ich habe dann nur noch diesen Preis gesehen, der gigantisch für mich war und dann auch zu dem Zeitpunkt gecheckt habe, so wow, Abdin, das ist so eine stolze Summe, wie willst du so viel Geld zusammensammeln. Wie lange müsstest du dafür arbeiten, um dieses Geld erstmal zu besitzen, um dein eigenes Gym zu besitzen?
Weißt doch damals, wie hoch die Summe war?
Ja, die lag bei 450.000 Euro und es war nur das Equipment. Dazu muss man natürlich auch sagen, ich bin da so ein bisschen blauäugig an die Sache rangegangen oder mit den Kumpels, mit denen ich das damals besprochen habe. Wir haben natürlich dann uns so ein bisschen an den Gym orientiert, wo wir gearbeitet haben und das Gym, muss man sagen, war sehr, sehr gut ausgestattet, hat eine super Facility gehabt, das beste Equipment zu dem damaligen Zeitpunkt und wir wollten natürlich eine direkte Konkurrenz sein. Wir waren super jung, wir waren Anfang 20, das war parallel zu meinem Studium und haben natürlich dann direkt Konkurrenz sein wollen. Als wir dann das Ganze sozusagen dann hochgerechnet haben und beziehungsweise ausgerechnet bekommen haben, haben wir dann erst wirklich realisiert, so wow, das ist utopisch für uns.
Ja. Wie seid ihr denn damit umgegangen dann? Also du hast die Zahl gesehen, sagst, boah, ist nicht zu erreichen. War dann eine Enttäuschung da auch, weil man es unterschätzt hat, das ganze Thema, weil das ja sicherlich ein Traum war oder ein Wunsch in dem Moment natürlich?
Absolut. Das war für mich wie, das ist ein
Traum zerstört.
Genau, Traum kaputt, korrekt. Und hab das dann natürlich dann mit den Jungs erstmal beiseite gelegt und habe dann erstmal meinen Fokus sozusagen auf mein PT, also auf mein Personal Training gesetzt und auf mein Kleingruppentraining, was ich damals so parallel habe gemacht und habe das immer noch so im Hinterkopf behalten und bin natürlich immer noch mit diesem Traum irgendwo im Backup natürlich noch weitergezogen. Aber es war erstmal sehr ernüchternd für mich, das Ganze sozusagen einmal zu sehen, wie viel Investment aufgebracht werden muss, um sowas auf die Beine zu stellen.
Und wie geht man damit um jetzt mental dann, wenn man so letztendlich einen Teppich und einen Boden weggezogen bekommt? Wie hast du das gehandhabt? Weil ich meine,
Also dadurch, dass ich ja dann, wie gesagt, CrossFit auch parallel hatte und ich damals dann in so einer CrossFit-Box hier in Frankfurt war, habe ich dann zum ersten Mal wirklich gesehen, wie so eine CrossFit-Box aufgebaut ist. Und da habe ich gesehen und auch selbst am eigenen Leibe zu spüren bekommen, so okay, krass, du brauchst eigentlich gar kein so großes Investment, weil du viel weniger Equipment hast, das ist alles überschaubarer, du hast immer eine kleine Gruppe, das heißt, du musst nicht extrem viele Menschen abarbeiten, sondern der Arbeitsprozess ist ein bisschen überschaubarer und das Investment ist überschaubarer. Und dann haben wir uns dann mit einem anderen Kollegen, wir waren ursprünglich zu dritt, der ist dann komplett raus und dann waren wir nur noch zu zweit. Und der und ich haben uns dann nochmal hingehockt und haben dann sozusagen das kleine Equipment sozusagen zusammengerechnet. Und dann war das alles ein bisschen realistischer. Mhm. Und ich hatte schon ein bisschen was an Geld gespart. Und der Kumpel von mir auch. Und dann habe ich glücklicherweise einen Kunden bekommen, wo ich die Frau von ihm trainiert habe. Mhm. Die hat einen Schlaganfall gehabt. Und habe es dann geschafft, seine Frau wieder so fit zu bekommen, dass sie sozusagen wieder reintegriert werden konnte in die Arbeit. Die war Bankerin und die war einseitig gelähmt und hatte mega krasse Probleme mit der kompletten rechten Seite. Hab ein Dreivierteljahr gebraucht, um sie sozusagen so fit zu bekommen, dass sie ganz normal ihrer Arbeit wieder nachgehen konnte. Und Sascha hieß der Kunde von mir, der Mann von der Petra, fand das so faszinierend und fand das interessant, wie ich das auf die Beine gestellt habe, sie sozusagen so schnell wieder fit zu bekommen, dass er mir was angeboten hat, was mir bis zu dem Zeitpunkt so keiner angeboten hat. Und er hat etwas in mir gesehen, ein Potenzial, was andere so nicht wahrgenommen haben. Und er meinte zu mir so, hey Abedin, ich glaube, du hast keine Ahnung, wie viel Potenzial in dir steckt. Du hast nur ein ganz, ganz großes Problem und das ist Management. Ja, also du verkaufst dich mega schlecht, bist ein super Trainer. Das ist jetzt nicht mein Wortlaut, sondern das ist wirklich sein Wortlaut gewesen. Und du machst super Arbeit, du hast ein Talent, aber ich glaube, dass die Außendarstellung und dein Management ist echt schlecht. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, was er damit meint, und er hat gesagt, so, weißt du was? Was hältst du davon, wenn du mit mir zusammen sozusagen ein Gym oder eine CrossFit-Box aufmachst? Und er hat zu mir gesagt, so, ich soll ihm einfach mein gesamtes Gedankengut sozusagen klar machen. Und habe dann mit dem Sascha mich zusammengesetzt, habe ihm dann so erklärt, was für meine Augen oder für meine Perspektive sozusagen das ideale Konzept ist. Und habe schon damals erkannt, würde ich jetzt behaupten, dass so ein Mix aus funktionalem Studio und geführten Geräten, glaube ich, so der Zukunftstrend ist, was man ja jetzt heutzutage so sieht. Die ganzen großen Studios, sei es jetzt Fitness First oder hier in Frankfurt, Frankfurter Raum, 7-Eleven, die machen das ja nicht anders. Die haben ja diese Freestyle-Areas und bieten sozusagen alle Facetten an. Mittlerweile gibt es ja jetzt auch dieses Hyrox, was ja 7-Eleven und Fitness First ja auch aufgegriffen haben. Die haben da auch ihre Studios sozusagen oder die Studios so konzipiert, dass man da jetzt auch Hyrox anbieten kann und auch nutzen kann. Lange Rede, kurz und knapp. Hab dem Sascha das sozusagen so vorgelegt Und der war super, super krass darin, Menschen zu catchen und Menschen davon zu überzeugen, uns ihre Immobilien zu zeigen und auch die Leute davon zu überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten. Okay. Und er hat halt gesehen, ich habe für das Konzept gebrannt und der Kumpel von mir, der ursprünglich mit mir an der Planung beteiligt war, der hat parallel natürlich noch gearbeitet, aber war, glaube ich, nicht so ganz davon überzeugt, seinen Job an den Nagel zu hängen, was er nicht so ganz verstanden hat. Selbstständigkeit heißt immer selbst und ständig. Und als der Sascha ihn dann darum gebeten hat oder ihn gefragt hat, also er hat ihn nicht darum gebeten, was er denn davon hält, wenn er weitere 25 bis 30 Stunden zu seinem Fulltime-Job investieren muss, um an unserem neuen Traum oder an unserem Startup sozusagen zu investieren, dann wurde ihm leicht schlecht und dann gab es einen, ich sage jetzt mal ganz dumm, einen Konflikt zwischen den beiden und ich stand natürlich zwischen zwei Parteien, weil ich hatte den Investor Sascha, der in uns investieren wollte, der sozusagen den eigentlichen Cashflow hatte und der Kumpel von mir und ich hatten eigentlich gar nichts außer, ich sag jetzt mal, 20.000 Euro und das war's.
Aber ihr habt das Know-how gehabt.
Sagen wir es so, ich habe das Know-how gehabt und der Sascha hatte natürlich ein ganz klares Bild. Er wollte, dass seine Frau aus dem Bankensystem rauskommt und sie mit mir sozusagen, sie ist auf der Managementseite und auf dem ganzen Personal und was Bürokratie und alles so, was damit zu tun hatte, sollte die Petra machen. Ich sollte sozusagen den ganzen sportlichen Teil und der Kumpel von mir hätte sich sozusagen dann irgendwo dazwischen befunden. Ja, und das hat dann so nicht funktioniert, weil der Kumpel von mir dann gesagt hat, so nee, Aberdeen, das funktioniert so nicht. Ich kann nicht meinen Job kündigen oder mich da runtergraden lassen. Ich brauche ein gewisses Einkommen und. Und da hat man halt gesehen, so dass er nicht bereit war, in diese Selbstständigkeitssache zu investieren. Und dann ist dann halt, wie gesagt, dieser Konflikt entstanden zwischen Sascha und dem Kumpel von mir. Ja, und dann ist ein zweites Mal mein Traum zerplatzt. Genau, und dann stand ich wieder da und musste wieder von vorn beginnen und habe dann halt parallel halt wirklich die ganze Zeit alles, was ich eingenommen habe, gespart. Und habe dann dieses Gym-Ding komplett beiseite gelegt, weil ich einfach gesehen habe, so das ist utopisch, das macht für mich vorne und hinten keinen Sinn, einfach weil ich so viel Geld gar nicht auf die Beine stemmen kann, habe ich dann weiterhin dieses CrossFit-Ding beziehungsweise die CrossFit-Box verfolgt und weil das für mich überschaubarer war von den Kosten und habe dann meine damalige Freundin kennengelernt und die war ein krasser Supporter. Die hat mich extrem stark gepusht und extrem stark gefördert in dem, was ich da gemacht habe. Und sie hat mir gesagt, hey Aberdeen, wenn du daran glaubst, dann schaffst du das. Und habe dann, wie gesagt, alles, was ich verdient habe, wirklich beiseite gelegt und hatte dann irgendwann mal knapp 46.000 Euro gespart mit paar 20 Jahren. Habe leider aus familiärer Seite jetzt, was meine Eltern anbelangt, nicht so den finanziellen Support gehabt, weil meine Eltern Rentner sind und die das Geld einfach nicht hatten. Und was dann aber mir geholfen hat, war, dass meine jüngere Schwester, die hatte eine Festeinstellung, einen Job und die ist dann für mich einen Kredit eingegangen. Die hat mir dann 20.000 Euro gegeben und ein Kunde von mir, der hat mir 20.000 Euro gegeben. Dann hatte ich am Ende mit den 86.000 Euro und habe dann mit diesen 86.000 Euro, weil ich auch dann mal einen Versuch gestartet hatte, über die Bank einen KfW-Kredit zu bekommen, der abgelehnt worden ist, was auch ganz interessant war. Da habe ich auch sehr viel darüber gelernt, wie wichtig es ist, ein Business Case gut aufzustellen, weil am Ende spielt das keine Rolle. Die schauen sich nur die Zahlen an und es ist egal, wie gut dein Konzept ist. Das interessiert die eigentlich nicht, weil der Sachbearbeiter bzw. dein Berater, der kann davon überzeugt sein, wenn es in die nächste Instanz geht, hat er dann so oder sie damit nichts mehr zu tun, sondern da wird einfach nur noch ein Algorithmus abgefragt und der schaut sich die Zahlen an, macht das Sinn oder macht es keinen Sinn. Und bei mir war das halt so, ich bin damals zu meiner Hausbank und habe meinen Business Case auf den Tisch gelegt und der wirklich sehr, sehr gut ausgearbeitet war. Und die waren erstmal überrascht, weil mein Business Case hatte 126 Seiten und die dann total überrascht waren, weil ich da wirklich alles im Detail drin hatte. Ich hatte haargenau die Distanz gemessen gehabt von der Fläche bis zur Bahn, bis zum Bus, bis zum Hauptbahnhof und so weiter. Hatte alle Sportstudios, Vereine, die in der Umgebung hier existiert haben, mit in den Business Case mitbedacht und die waren von meinem Case total beeindruckt und dann hatte ich aber dummerweise eine Beraterin, die aus einer Langzeit, wie nennt sich das denn im Fachjargon, wenn jemand in Mutterschutz war, ja. Die hatte irgendwie drei Kinder gehabt und hat sich jedes Mal sozusagen Maximum an Freizeit geben lassen, was es da so gibt. Und die muss ja da sozusagen rechtlich gesehen wieder ihren Arbeitsplatz bekommen. Und dann habe ich dann ihr erklärt, was so mein Business Case besagt. Und als ich ihr dann erklärt habe, dass die Leute hier zwischen 120 und 150 Euro im Monat bezahlen sollen für Sport, war das für sie nicht so ganz ersichtlich und sie konnte das Ganze nicht so ganz verstehen, warum man, wenn man McFit als Beispiel hat und mich dann im Vergleich setzt, wieso nimmt man jemanden, der 120 Euro im Monat verlangt, wenn man doch nur 19,99 € bezahlen kann im Monat. Und ich habe ihr das dann auch.
Aber kennst du das jetzt heute nachvollziehen, also jetzt mal mit einer nochmal anderen Reife, Unternehmer, dass sie damals so gedacht hat? Zu der damals war auch nochmal eine andere Zeit, ne?
Also, das war absolut das Richtige. Das war, war CrossFit nichts Bekanntes, das kannte man nicht. Es gab hier in Frankfurt auch zu dem Zeitpunkt, als ich meine Box aufgemacht habe, nur eine einzige Box. Und in der Umgebung gab es noch eine weitere in Offenbach. Das war die Box, wo ich früher trainiert habe. Und dann gab es noch eine Box in Wiesbaden. Und das war's. So, es war wirklich sehr, sehr alles überschaubar. Sehr klein. Und für die meisten war das nicht so ganz ersichtlich zu dem damaligen Zeitpunkt, warum man so viel Geld bezahlen soll für Sport. Mhm. Ja, die haben nicht verstanden, was es heißt, Betreuung, dass man geführt wird, dass man alles erklärt bekommt, dass man sozusagen eingewiesen wird und. Und das ist jetzt natürlich für mich zu dem jetzigen Zeitpunkt klar besser nachvollziehbar. Du hast natürlich Emotionen, wenn du dann da vor so einer Sachbearbeiterin sitzt, die das nicht greifen kann. Ist man natürlich extrem verärgert. Man will natürlich Kontenance bewahren und will nicht unprofessionell wirken, weil du willst ja schließlich was von der Bank. Und dann stehst du dann da und denkst dir nur noch so, wow, wie kannst du dieser Person wirklich klar machen, was es heißt, was du da eigentlich anbieten möchtest?
Ja.
Und dann hat sie halt gesagt, so 120 Euro kann sie nicht so ganz nachvollziehen.
Ja.
Und dann war das dann so die Message nett formuliert und hat gesagt, so leider können wir das mit ihnen nicht machen, weil das so für uns einfach nicht rentabel ist. Oder wir glauben nicht.
Nachvollziehbar ist wahrscheinlich.
Ja. Genau, korrekt, weil das nicht für uns nachvollziehbar ist und wir das Ganze sozusagen nicht vertreten können.
Okay, aber ich meine, letztendlich hast du es ja nicht gebraucht dann, ne? Das heißt,
nee, ich habe dann mir gesagt, so, okay, egal, Abedin, weißt du was? Du glaubst an dich und an dein Konzept. Alles auf eine Karte gesetzt. Ich habe dann wirklich das gesamte Geld, was ich hatte, diese 86.000 Euro, waren weg. Und dann habe ich nur zu Gott gebetet. Ich habe nur zu Gott gebetet und habe gesagt, okay, Abedin, am 16. Januar 2016 habe ich mein Opening gehabt. Die Halle war brechend voll. Und dadurch, dass ich ja schon in etlichen Studios hier in Frankfurt gearbeitet habe und ich schon kleinere Trainingsgruppen hatte, habe ich darauf gehofft, dass die, mit denen ich trainiert habe, dass einige von denen sich bei mir anmelden und die mich ja auch alle kannten. Und dann war das so, dass ich dann, als ich das Opening hatte, ich ein Eingangsangebot hatte, einmalig für ein Jahr, habe ich den Preis halt gedumpt, weil die Konkurrenz hat zu dem Zeitpunkt für eine Unlimited-Kondition 150 Euro verlangt und ich habe den Markt ein bisschen gecrashed. Ich wollte ihn halt nicht zu sehr drücken, aber habe dann so eine Unlimited-Kondition für 100 Euro angeboten. Und die haben natürlich dann alle...
99 wahrscheinlich.
Leider nicht. Sondern genau. Ich habe dann 100 Euro verlangt. Und das war, glaube ich, für die Konkurrenz nicht so cool. Die fanden das, glaube ich, nicht so schön. Und was ich dann auch noch gemacht habe, weil üblich war es damals so, dass du, wenn du CrossFit gemacht hast, war der Sonntag immer ein heiliger Tag. Die haben immer zugehabt, alle Boxen. Mhm. Also nicht nur hier in Deutschland, sondern auch weltweit, weil der Trend kam ja aus Amerika und viele der Amerikaner sind ja schon sehr gläubig, sehr christlich und Sonntag ist ein heiliger Tag für die gewesen und da haben die sozusagen immer geschlossen gehabt und es war hier in Frankfurt auch so. Und was habe ich gemacht? Ich habe dann gesagt, so, okay, also ich crashe nicht nur den Preis, sondern ich crashe auch die Öffnungszeiten, das Angebot, und auch die Tage. Bei mir war es dann so, dass ich dann um 6 Uhr morgens meine Box aufgemacht habe und ich hatte keine Mittagsruhe, also keine Mittagspause, habe dann auch die Box nicht um 19 Uhr oder 20 Uhr geschlossen, sondern ich habe bis 23 Uhr geöffnet gehabt. Und das von Montag bis Freitag. Und am Wochenende habe ich von 10 bis um 17 Uhr offen gehabt, Samstag und Sonntag. Und so habe ich natürlich dann eine größere Frequenz an Personen bekommen, weil die Leute, die gerne sonntags am Wochenende halt gerne trainieren wollten, haben dann hier die Box zu sehen bekommen. Und ich habe dann halt auch damals Open Box angeboten. Open Box ist halt das freie Training. Das fanden viele Boxbetreiber nicht so cool, weil es im CrossFit ja auch so ein bisschen community-orientiert ist und die Leute, die in die Open Box gehen, die verfolgen ja dann tendenziell eher so ihrem eigenen Plan und sind dann auch so mehr auf sich bezogen. Und so Leute dann in die Community zu integrieren, ist natürlich ein bisschen schwerer. Mir ging es halt primär darum oder schon immer. Deswegen ist auch meine Halle, würde ich behaupten, sehr großzügig ausgestattet, was das Equipment angeht. Meine Police war immer das, was den Profi weiterbringt, bringt auch den Amateur und den Einsteiger weiter. Mhm. Ich habe von Tag 1 immer versucht, jeden Athleten sozusagen sein eigenes Equipment bereitzustellen. Das war auch untypisch. In der Box, wo ich trainiert habe, war das so, dass wir uns eine Stange, ein Rudergerät oder ein Cardiogerät immer geteilt haben, durch 3, durch 4, dass die CrossFit-Boxen tendenziell nie großzügig ausgestattet waren, sondern wirklich immer nur das Nötigste. Und ich habe schon von Minute 1 versucht, sozusagen wirklich alle meine 12 Athleten, die ich in der Stunde hatte, dass jeder von denen ein eigenes Ruderergometer hatte, eine eigene Langhantel, ein eigenes Seil, einen eigenen Medizinball, eine eigene Box und so weiter. Was natürlich super, super schwer war mit meinem Start. Ich aber dadurch extrem viel Zulauf bekommen habe. Und das fanden die Leute super. Einmal A, das mit den Öffnungszeiten, das mit den Geräten und. Und alles, was ich an Umsatz gemacht habe, habe ich sozusagen direkt wieder in die Box investiert. Also ich habe mir da viel Mühe gegeben, wirklich immer zu reinvestieren. Immer weiter.
Aber gab es für dich auch, in meiner Zwischenfrage, einen Plan B? Weil ich meine, du hast Geld jetzt gesagt von deiner Schwester, dann von Kunden. Mhm. Da ist ja auch, denke ich mal, signifikanter Druck bei dir, dass du sagst, oh, ich bin verpflichtet, ich muss es zurückführen oder ich möchte auch, mein Absolut. Als Ehrenkodex, da ist ja mehr Druck als auf der Bank, in Anführungszeichen, wo ich denke, ja gut, klar, die möchte es auch haben, aber da hat man einen höheren Druck, es zurückzuführen. Und hast du da für dich auch so einen Plan B, was wäre, wenn es nicht funktioniert? Oder hast du gesagt, scheiß auf Plan B, Plan A wird funktionieren, vom Mindset her?
Von meinem Mindset her habe ich diesen Gedanken erst gar nicht zugelassen, okay, zu versagen, weil ich ja auch euren Podcast verfolge und habe dann auch schon einige Gründer und Unternehmer mir angehört und da haben mir auch ganz viele erzählt, dass sie wirklich in der Anfangsphase von morgens bis abends in ihren Unternehmen sozusagen investiert haben. Und bei mir war es nicht anders. Also 1:1 gleich. Ich habe damals war das für mich die Hölle, weil ich wirklich von morgens um 6 Uhr bis abends um 22 Uhr wirklich hier in der Halle stand und ich dann auch teilweise, weil ich wirklich super, super Kunden hatte, super nett, super liebevoll und die irgendwann mal gemerkt haben so, hey Aberdeen, du bist so müde, komm, wir machen jetzt die Box zu und du kannst nach Hause gehen, wurde mir schon mehrere Male damals sozusagen zugespielt beziehungsweise zugetragen und ich habe aber durchgezogen. Die ersten 8 Monate waren die Hölle auf Erden, dadurch, dass damals zu dem Zeitpunkt, ich komme gleich zu deiner Frage, die du gestellt hast, auch gleich zurück wegen dem Geld, was ich dann sozusagen mir geliehen hatte. Das war meine größte Priorität. Also mir ist es super, super wichtig. Ich habe keine Schulden bei niemand. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Ich habe mir auch super schwer getan, mir dieses Geld von meinem Kunden geben zu lassen. Und meine damalige Freundin, die hat sozusagen zu mir gesagt, ey Aberdeen, du kannst es ja zurückzahlen. Du wirst es zurückzahlen, das schaffst du. Aber damit du deinem Traum nachgehen kannst, nimm es an. Und der Kunde von mir, der mir damals die 20.000 Euro und auch meine Schwester, die haben zu mir gesagt, es ist egal, was mit diesem Geld passiert, das ist deins. Mach dir keine Gedanken darum. Wenn wir es nicht zurückbekommen, ist nicht schlimm.
Toll.
Hauptsache, ja, absolut. Also das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja. Sowas muss man natürlich erstmal finden. Gut, ich sag jetzt mal, ich würde das für meine Schwester auch nicht anders da machen, wenn ich in der Position gewesen wäre. Mittlerweile bin ich in einer anderen Position und habe auch meiner älteren Schwester, meiner gesamten Familie da auch helfen können. Und meinen Kunden habe ich das Geld auch direkt wieder zurückgezahlt. Das war das einzige Geld, was ich beiseite gelegt habe. Also ich habe immer wirklich, wenn ich reinvestiert habe, war erstmal Fokus, Geld zurückzahlen. Und das, was an Geld noch übrig bleibt, das wird reinvestiert in die Box. Und habe dann sozusagen meinem Kunden innerhalb von, lass mich lügen, 4 Jahren das Geld wieder zurückgezahlt und meiner Schwester auch.
Super. Wann war der Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt läuft, jetzt funktioniert? War der schnell da oder hast du gesagt, oh, das erste halbe Jahr habe ich da schon richtig glotzen müssen und dann ging's oder kam das relativ schnell?
Ich habe super viel Glück gehabt. Es gab eine CrossFit-Box hier in Frankfurt, die super groß war, weil der Betreiber selbst beim Staff von CrossFit selbst, also vom Headquarter war. Und der hat nur ja, etwas gemacht, was mit dem deutschen Gesetz sozusagen nicht einvernehmlich ist. Das heißt, er hatte keine Nutzungsänderung für seine CrossFit-Box und hat dann medial über sich aufmerksam gemacht. Womit er, glaube ich, nicht gerechnet hat, ist, dass dann das Bauamt bei ihm dann angeklopft hat und ihm dann sozusagen den Laden zugemacht hat. Er hatte glücklicherweise aber zu dem Zeitpunkt dann, wie gesagt, schon mit dem Headquarter gearbeitet und hat dann nochmal ein Jobangebot bekommen, damals von Reebok, so wie mir zugetragen worden ist. Und war das dann für ihn, glaube ich, halb so wild, dass ihm die Box von der Stadt Frankfurt sozusagen geschlossen worden ist. Und der hatte super viele Member. Und die Member haben natürlich alle eine neue Lokalität gebraucht. So. Und es gab zu dem Zeitpunkt nur zwei CrossFit-Boxen, das war meine und noch eine weitere Box, die dann mittlerweile dann auch schon auf dem Markt war. Und dann haben sich sozusagen die gesamten Member dann auf meine und auf die andere Box sozusagen aufgeteilt und habe dann durch diesen extremen Zuwachs, der dann durch diesen Verlust der Box in Frankfurt entstanden ist, war es dann für mich glücklich und habe dann mein Break-Even, was sozusagen hier mit der Investition, was ich in die Box reingesetzt habe und mit den Fixkosten und allem drum und dran, ja, so nach 9 Monaten erzielt.
Cool.
Das war super glücklich und habe dann, dann auch relativ schnell Zuwachs in meinem Team bekommen, weil die Trainer, die dann sozusagen dort tätig waren, die hatten natürlich, weil das ja alles sehr community-orientiert war, glücklicherweise dann viele Member ziehen können und habe dann sozusagen durch die Trainer, die dann eine neue Sportstätte gesucht haben und einen neuen Arbeitsplatz, konnte ich mir dann ja neue Member aneignen.
Und nehmen uns jetzt mal auch mal auf die Reise mit an Athleten, die du auch hier hast oder in der Zeit jetzt, also es sind ja schon 10 Jahre, ich meine, du bist ja selber auch Wettkampfathlet, hast schon das ein oder andere gemacht. Mhm. Und auch an Leuten, die hier reinkommen, um mal die Leute fürs CrossFit zu motivieren. Da habt ihr ja auch ein paar Jungs, die wirklich relativ gut und vorne dabei sind, ne?
Ja, also wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt, als wir hier die Box aufgemacht haben, haben wir eine super, super sportliche Truppe gehabt. Wir waren auch 2018 mit einer anderen Box in Deutschland die einzige Box, die es in Deutschland geschafft hat, bis zu dem Zeitpunkt bei den Regionals teilzunehmen. Das ist so wie das Halbfinale von den CrossFit Games. Und waren dann in Berlin. Das Coole war, dass auch das Finale, also die Regionals zu dem Jahr sozusagen in Berlin gewesen sind. Das war extrem cool, weil das vorher so in der Form in Deutschland halt nicht gab. Und die Truppe, die ich damals hatte, war, wie gesagt, die waren mit der anderen Box aus Berlin die fitteste Box. Und mittlerweile haben wir auch bei uns in der Box einen CrossFit Games Athleten, der war mit einem Team aus Oslo, ja, Dänemark, glaube ich, Dänemark, vor 2 Jahren bei den CrossFit Games. Und ja, also ich glaube, wenn du gute Athleten akquirieren möchtest, muss natürlich die Sportstätte ein gewisses Know-how besitzen, damit man einfach konkurrenzfähig ist, also auf Wettkampfebene. Und das ist dann halt immer super wichtig, wie ist die Police von dem Betreiber, also der Box-Owner. Für mich, ich hatte ja vorhin schon gesagt, für mich macht es keinen Unterschied, ob du ein Einsteiger bist oder ein Profi bist. Das, was dem Profi hilft, hilft dem Einsteiger und umgekehrt. Ich glaube, damit du aber zu einem Profi werden kannst, brauchst du natürlich eine gute Plattform. Und die ist, glaube ich, mit meiner Box ganz gut gegeben. Und ich denke, dadurch, dass wir zu der Zeit uns einen gewissen Namen gemacht haben, ist FFM CrossFit auch eine Box, die eine gute Anlaufstation ist. Und dementsprechend kriegen wir dann so immer wieder neue Athleten, die gerne bei uns sind und auch gerne für uns antreten.
Und wie hast du dir das Thema, was ja nicht zu kurz kommen darf, Führung? Ich meine, du, also jetzt wenn wir noch durchgehen, du hast jetzt mehrere Niederlagen gehabt am Anfang, um dahin zu kommen. Dann hast du durchgehalten, also es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Mhm. Bist wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen, was, wie du sagst, auch bei den meisten Unternehmern so ist. Aber wie hast du dir das Thema Führung angeeignet, gerade bei dem Team?
Also, das mit der Führung in einem Unternehmen, das musste ich mir, und ich würde behaupten, ich glaube, man kann da nie auslernen. Habe, wie gesagt, das Glück gehabt, dass meine damalige Partnerin, die hat das Unternehmertum im Blut durch ihre Familie, und sie hat da mir unheimlich viel geholfen. Ich habe unheimlich viel durch sie gelernt. Sie hat da ein Talent gehabt, wenn es um Personalführung und alles, was so mit Finanzen zu tun hatte, hat sie immer gemacht. Das heißt, alles, was so mit steuerlichen Sachen und wenn es um die Kommunikation, wenn es um Verträge und so Sachen ging mit den Trainern, war das so ihr Business. Und alles, was mit der sportlichen Leitung zu tun hat, was natürlich auch wieder die Trainer betrifft, aber nur auf sportlicher Ebene, habe ich übernommen. Das heißt, diese ganzen Sachen, Einkäufe, Marketing, Außendarstellung, wie Verträge ausgehandelt werden, das hat alles sozusagen meine Partnerin gemacht, weil sie auch ausgebildet oder studierte Juristin ist. Mhm. Und da war sie einfach besser drin, und ich konnte mir das stark abschauen und übernehmen, und habe da über sie sozusagen super viel lernen dürfen. Und klar kauft man sich natürlich auch Literatur und versucht sich da so ein bisschen schlau zu lesen, sich Sachen anzueignen. Umso größer ich geworden bin, habe ich natürlich dann auch andere Leute kennengelernt, die selber Unternehmer sind, mit denen mich ausgetauscht, und so meinen Horizont auch erweitert, und habe auch versucht, dann sozusagen mich dann auf so einer Ebene dann auch immer mehr sozusagen mit Unternehmern einfach mein Horizont zu erweitern.
Okay, jetzt bist du ja schon eine Weile dabei, ne? Und es gab ja auch zwischendurch, sagt uns ja alles, jedem noch was, ein Zeitpunkt, Corona. Ja. Ne? Da war es ja schwierig zu trainieren, ne? Also zumindest mal offiziell, würde ich jetzt mal behaupten, ja. Wie bist du damit umgegangen? War das ein Knick, oder hast du gesagt, nee, ich war da jetzt schon, keine Ahnung, sieben Jahre brutal erfolgreich, habe mich nicht gejuckt, ich konnte endlich mal, nee, in Urlaub konnten wir ja auch nicht, ja, ich konnte jetzt mal daheim chillen. Oder wie war das für dich? Erzähl mal.
Corona war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich habe nämlich, so wie du schon gesagt hast, ich habe bis zu dem Datum, dem 15. März 2020, ging es mir wirklich sehr, sehr gut. Warum sehr, sehr gut? Weil ich, die Box ist aus allen Nähten geplatzt, die ich jetzt sozusagen besitze. Dass ich ein halbes Jahr bevor Corona war, 2019, im Frühling, Sommer, habe ich eine CrossFit-Box übernommen, die habe ich gekauft, in Neu-Isenburg. Und weil ich einfach sozusagen so viele Member hier hatte, dass es einfach keinen Platz gab. Man muss sagen, wenn man meine Box nicht kennt, die ist riesig. Das ist keine Standardgröße. Ist super, 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 super großzügig, großflächig. Und wenn man es schafft, so eine Halle voll zu bespielen, dann hat man es, würde ich behaupten, geschafft. Das war zu dem Zeitpunkt so. Und weil ich aber sehr kundenorientiert bin und ich immer eine gute Dienstleistung machen wollte und auch gute Qualität an den Member bringen wollte, war es mir sehr wichtig, weiterhin diese Qualität abzurufen. Und wir haben in der Peak zu der damaligen Zeit vor Corona pro Stunde 60 bis 70 Leute abgearbeitet. Und wenn man meine Halle kennt, dann platzt das Ding. Ja, und das war halt einfach irgendwann mal so extrem, ja, dass dann die Leute dann auch ein bisschen laut geworden sind und die sich beschwert haben, dass zu wenig Platz etc. pp. Und ich dann sozusagen glücklicherweise durch einen Freund das Angebot bekommen habe, die Box dort zu kaufen in Neu-Isenburg, was ich dann getan habe und habe dann einen beziehungsweise zwei meiner Trainerkollegen beziehungsweise Trainer von mir, weil ich die sehr gerne hatte, die mit mir studiert haben und ich sie sehr als kompetent eingestuft habe, habe ich denen sozusagen angeboten, mit mir ja eine Partnerschaft dort drüben sozusagen aufzubauen. Der eine hat dankend abgelehnt, der andere ist damit drauf eingegangen und das hat auch alles super geklappt. Und ich aber nicht damit zufrieden war, diese Box in Neu-Isenburg gekauft zu haben, sondern habe dann in Frankfurt noch einen weiteren Standort gesucht und habe den dann auch kurz vor Corona, also 3 Monate vor Corona, meinen zweiten Standort sozusagen in Frankfurt dann aufgemacht habe oder den Vertrag unterschrieben habe. Und mein Opening war für den damaligen 18. März angesetzt gewesen. Also 3 Tage nach dem ersten Lockdown, was bis zu dem Zeitpunkt ja keiner wusste. Ja. Und ich habe mit meiner damaligen Freundin dann noch vorher eine große Reise nach Asien geplant gehabt, weil ich mir gedacht habe, so okay, danach werde ich erstmal die nächsten 3-4 Jahre keinen Urlaub mehr machen können. Und wir sind dann auf die Philippinen geflogen. Und das weiß ich noch, wir kamen dann aus dem Urlaub zurück und dann meinte meine damalige Freundin, waren so 3-4 Wochen nach dem Urlaub, zu mir, so rief mich an und meinte so, hey Abedin, hast du dir mal die Medien angehört und hast du das mitbekommen, es soll einen Lockdown geben? Ich sag, was ist ein Lockdown? Wir sind in Deutschland. Ich sag so, so eine Scheiße, sowas gibt es doch nicht. Ja? Die sagt so, nein, Abedin, bitte, bitte, schau dir das mal an. Da hab ich gesagt, ach Quatsch. Und hab das gekonnt ignoriert. Und die hat gesagt so, ey Abedin, bitte schau dir das mal an. Guck dir das mal an, was da gerade so abgeht. Und die wollen das wirklich machen. Und ich habe das nicht für ernst gehalten und auch nicht für ernst genommen. Und dann ging das so weiter in den Medien, Lockdown, Lockdown und dann hieß es auf einmal 15. März soll alles geschlossen werden. Und dann habe ich mir gedacht so, ach du Scheiße. Und die Box, die stand zu 85-90%. Es hat nur das Equipment gefehlt, was aber schon vorbestellt war bei einem großen Fitnessausstatter. Das war eine riesige Summe und die haben sozusagen nur noch auf meine Zahlung gewartet. So, das waren knapp 100.000 Euro, die ich da sozusagen überweisen musste. Und dann hat mich dann meine damalige Freundin gefragt, so, hey, was willst du denn machen? Und ich habe gesagt so, ich bin überfragt, ich weiß es nicht. Und er hat gesagt so, Abedin, sag denen, dass du das Equipment jetzt nicht brauchst. Ja, weil du nicht abschätzen kannst, was da jetzt passieren wird. Und hab das dann auch gemacht, zum Glück. Hab dann sozusagen diese Bestellung zurückgezogen. Und dann haben die natürlich, so wie so ein Unternehmen klar auch irgendwo planen muss, haben die dann zu mir gesagt, so, sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass es dann wieder dauert, bis wir das gesamte Equipment für sie auch bereit haben. Wenn sie das jetzt sozusagen canceln, müssen sie damit rechnen, dass sie mehrere Monate dann warten müssen. Weil wir hatten ja die Bestellung ein halbes Jahr vorher gemacht. Und da habe ich gesagt, so ja, das gehe ich in Kauf. Und was ist dann passiert? Und dann war dann der Lockdown und waren dann diese 2 Monate komplett geschlossen. Und dann war es dann so, dass die Box ja so eine halbe Baustelle war. Und keiner wusste zu dem Zeitpunkt, was eigentlich Sache ist. Und für mich war das so, okay, 2 Monate Lockdown. War immer noch positiv. Was wir dann in der Zeit gemacht haben, ist, wir haben die 2 Boxen, also die in Neu-Isenburg und hier in Gutleuth, haben wir einfach renoviert. Wir haben dann sozusagen mit den Trainern, sind wir in die Halle, haben gestrichen, haben alles instand gesetzt, was sozusagen bearbeitet werden musste und. Und irgendwann mal hieß es dann auch, hey, die Sportstätten dürfen wieder aufmachen, alles darf dem Ganzen sozusagen wieder mehr oder weniger normal nachgegangen werden. Und dann sind ja die Zahlen dann durch die Decke gegangen bis zum Sommer. Und dann habe ich dann mein Opening auf 6 Monate verschoben. Mitte August war, Ende August war dann sozusagen das Reopening für den 2. Standort in Frankfurt. Haben dann auch eine große Party gemacht mit Grillen und alles. Hatte dann bis zu dem Zeitpunkt dann auch mein Equipment bekommen und. Und die Halle war dann fertig und dann war ja dann im November dann der große Lockdown. Und die Fläche hatte dann sozusagen 2 Monate geöffnet und die sind mir ja in der Zeit, weil ja keiner Sport machen durfte, man durfte ja auch nicht raus und, sind die mir die Bude eingerannt. Ich habe gedacht so, ey, das war das Beste, was mir passieren konnte. Ja, da habe ich gedacht so, Wahnsinn.
Hätte ich früher machen sollen.
Ja, genau. Und da habe ich gedacht so, Wahnsinn. Ja, und dann kam der 2. Lockdown und das war mein Genickbruch. Weil in der Zeit war ja dann von November bis Ende Februar, bis März, Mitte März, war ja dann dieser große Lockdown und dann hat sich bei mir unheimlich viel Stress aufgebaut. In der Zeit, man durfte ja auch nicht raus, man war die ganze Zeit zu Hause und. Meine damalige Freundin, die hat dann ihren neuen Job angefangen in der Großkanzlei und sie hatte Stress, ich habe Stress gehabt und ich wusste ja nicht, wie entwickelt sich das Ganze, weil ich habe keine neuen Kunden akquirieren können und ein Teil meiner Member haben dann sozusagen ihre Mitgliedschaften ausgesetzt, habe mir zwei neue Standorte sozusagen aufgebaut, wo ich eigentlich mit gerechnet habe, dass da Geld eingespielt wird, was ja in dem Falle nicht mehr der Fall war. Es kamen Kosten hinzu, aber keine Einnahmen. Und dann war das so, dass ich in der Fläche, die ich mir neu aufgebaut hat in Frankfurt, wollte ich meine Miete stunden. Und dann war dann das Feedback von meinem Vermieter relativ platt oder stumpf, dass er meine Miete nicht stunden kann, weil er ja auch seine Kredite bei der Bank sozusagen abzahlen muss. Und das war unheimlich viel Stress für mich, weil ich da eine sehr teure Miete hatte, die ich zahlen musste. Und dann habe ich dann immer mehr Panik bekommen, weil ich mir gedacht habe, ich bin so ein straighter Typ, bin fair, korrekt und habe super hart dafür gearbeitet, da wo ich war und habe immer wieder sozusagen alles nur für die Box gemacht und mein Privatleben sozusagen auf Standby gesetzt, weil das für mich super wichtig war, damit ich sozusagen ja meiner Familie was bieten kann, war es für mich sehr wichtig, erfolgreich zu sein und ein gewisses Einkommen zu besitzen, damit meine Kinder, ein freies Leben haben, studieren können, wo sie wollen, auf nichts verzichten zu müssen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine schlechte Kindheit hatte. Ich bin super, super, super zufrieden mit meinem gesamten Werdegang. Meine Eltern haben für das, was sie sozusagen machen konnten, das Beste gegeben. Man muss sagen, mein Vater ist Gastarbeiter, meine Mutter ja auch. Meine Mutter war schon immer Hausfrau. Mein Papa ist mit paar 20 Jahren sozusagen nach Deutschland, erste Generation Gastarbeiter, und hat sein Leben lang in demselben Unternehmen gearbeitet, 48 Jahre, und hat 7 Kinder mit dem Einkommen, was er da verdient hat, sozusagen über die Runden gebracht mit einer Frau. Ich glaube, das ist eine starke Leistung, sowas
absolut
umzusetzen.
Absolut.
Und genau. Und deswegen, ich war das erste Kind aus der Familie, was studiert hat. Und meine Eltern haben nie lesen und schreiben gelernt, weil sie nie in der Schule waren. Und das, was sie dann dafür geleistet haben, dass sie in ein Land gekommen sind, was sie nicht kannten, wo eine andere Kultur, andere Gegebenheiten, andere Gesetzgebungen und existiert haben, haben das meine Eltern überragend gemacht. Und ich bin super stolz auf meine Eltern und bin auch super zufrieden, so wie mein Leben war. Aber ich habe das natürlich bei Freunden gesehen, Bekannten gesehen, wie es auch anders sein kann. Ja, meine damalige Freundin, die hat zum Beispiel in Australien studiert, war 2 Semester dort, ein Auslandssemester gemacht, in L.A. Für das Studium gewesen. Also das sind alles Ecken auf der Welt, die mit Kosten verbunden sind. Und das wäre für meine Eltern niemals möglich gewesen. Geschweige denn, dass sie mir das Studium bezahlt haben. Das musste ich mir auch selbst finanzieren. Ich will mich gar nicht beschweren, weil das hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin.
Es treibt ja auch an, glaube ich, ne, die Situation, ohne das negativ zu sehen.
Absolut.
Es treibt ja auch an, zu sagen, ich möchte nochmal mehr.
Ja. Und hast du nach dem Lockdown die Boxen noch weitergeführt? Nee. Oder hast du dann gesagt, Haken dran, ich konzentriere mich auf mein Baby, das mit dem ich angefangen habe?
Genau. Also du hast es auf den Punkt gebracht. Wir haben in Neu-Isenburg, der Christoph, das ist mein damaliger Partner gewesen und auch Freund, wir haben das versucht, 1,5 Jahre durchzuziehen. Wir haben, ich muss sagen, wir haben dadurch, dass wir den Besitzer des Gebäudes bei uns in der Sportstätte hatten, hatten wir ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, und er war super kulant und hat uns sozusagen aus dem Vertrag rausgelassen und hat sozusagen uns das Leben relativ leicht gemacht, und mit den Worten, dass er nicht noch ein zusätzliches Laster sein möchte für uns, weil wir dann auch mit einigen Membern in der Box ja, ich sag jetzt mal, gewisse Auseinandersetzungen hatten, und wir auf der Seite sozusagen da viel Glück hatten mit dem Vermieter, mit der Lokalität auf der Hanauer Landstraße, also meinen zweiten Standort, war das nicht so einfach. Der Vermieter, der bestand darauf, dass sozusagen meine Laufzeit eingehalten wird, und ich musste sozusagen dann noch über 9 Monate in der Fläche bleiben. Und ich hatte ja schon versucht, wirklich einen sehr langen Atem zu haben, und habe versucht, die Box sozusagen, weil ich da super viel Geld investiert habe. Ich habe neue Bäder gemacht, ich habe das gesamte Gebäude mehr oder weniger für ihn restauriert, weil das eigentlich so nicht nutzbar war. Es gab keine Sanitärräume, es gab keine Aufenthaltsräume. Die habe ich alle einbauen lassen. Ich habe den kompletten Nassbereich aufbauen lassen, die Toiletten und eine Theke und alles, was sozusagen wichtig ist für eine gute Sportstätte, musste ich sozusagen nachrüsten. Und das hat mich unheimlich viel Geld gekostet, und das war mir auch eine Lehre für die Zukunft. Also ich habe gelernt durch Corona, CrossFit oder Functional Fitness ist ein sehr community-betriebener Sportprozess, nenne ich ihn einfach mal, oder Unternehmen. Was es sehr schwer macht, eine gewisse Bindung zu den Kunden zu bekommen, wenn man mehrere Standorte hat. Das heißt, wenn man an drei unterschiedlichen Standorten immer so ein Hopping macht, bist du nicht greifbar. Und das hat sich natürlich dann auch sehr stark bemerkbar gemacht, weil die Bindung hier in meiner Base ganz anders war, der Support ganz anders war als in den anderen zwei Standorten. Und das hat mir dann gezeigt, dass ich, was Skalierung im Functional Fitness oder im CrossFit-Bereich, wenn man einen zweiten Standort aufbauen möchte, ist es super wichtig, dass man das Ganze mit einem Partner macht, der dann vor Ort sein muss, damit man einfach eine gewisse Person hat als Bindeglied.
Und was glaubst du, weil du ja eben gesagt hast, das ist extrem community-affin und du musst natürlich oder du hast hier eine große Community, gerade beim CrossFit. Wo geht die Reise hin? Wo siehst du, ich sag mal, 2, 3 in 5 Jahren? Weil man liest da immer, man hört da immer, gerade das Vereinsleben geht zurück. Fußballverein, Tennisverein, Turnverein. Die Jugend hat gar keinen so einen Bock mehr drauf. Die hocken halt lieber daheim und zocken oder sonst irgendwas. Ja. Siehst du den Wandel? Weil umgekehrt ist ja so, Hyrox ist gerade im Game, Pilates, das ganze Thema. Wie sieht es in 2, 3 Jahren aus?
Also, das ist vollkommen richtig, was du sagst. Du hast einen extremen Wandel. Du merkst, es gibt nur 2 Optionen, meiner Meinung nach. Entweder du machst einen größeren Sprung und machst so ein Cube, wo du so eine Multifunktionshalle hast. Das heißt, du hast eine Gym-Area.
Pedal.
Genau, so sieht's aus. Eine Pedal-Area, Functional Fitness-Area, wo du Sauna und den ganzen Nassbereich anbietest, so wie wenn du diese ganzen Retreats, wenn du dir Bali oder sowas anschaust, da gibt's, das beste Beispiel ist Bamboo, ist eine Lokalität, die das genauso in dem Stil macht. Wenn du aber sowas aufstellen willst, brauchst du auf jeden Fall krasse Investoren. Das gibt's so in der Form, würde ich behaupten, hier in Deutschland nicht. Ja, ich glaube, dass das eine Sache ist, die auf jeden Fall laufen würde. Ja, aber dafür bräuchtest du halt unheimlich viel Geld und unheimlich viel Kapital. Und eine alternative Option ist dieses Boutique-Studio. Das heißt, wo wirklich dieses Community-Ding sehr stark im Vordergrund steht. Das heißt, du machst dann Activities mit den Leuten, du bietest Events, du machst Party mit den Leuten, machst Beat muss natürlich immer super kreativ sein, weil du immer wieder neue Sachen anbieten musst. Du musst irgendwie, ja, du musst kreativ bleiben, um da, glaube ich, auf diesem Boutique-Ding mithalten zu können. Und die Leute sind mittlerweile ja sehr stark, die wollen eine gewisse Flexibilität haben. Ja, das heißt, damit sich jemand wirklich wohlfühlt, muss das so aufgebaut sein, dass du was Besonderes bietest. Und Besonderheit in meiner Welt ist, wenn du keine Nummer bist, sondern wenn du der Daniel, der Michael bist, dass du, wenn du reinkommst, mit Namen angesprochen wirst, dass du eine gewisse Wertigkeit bekommst, ja. Und wenn du dieses Cube-Ding hast, dann bist du eine Nummer. 2328, keine Ahnung, ja. So, da wirst du zwar nett angesmiled und kriegst dein Plateau, ja. Du kannst als Athlet da deinen Dingen nachgehen, dann bist du aber eher der Ego-Shooter, würde ich jetzt so sagen. Boutique ist dann Community. Da ist dir wichtig, dass viele Leute, die du gerne hast, die das Gleiche denken, die das Gleiche fühlen, die das Gleiche leben, mit dir praktizieren. Und damit das aber funktioniert, musst du den Leuten immer wieder was Neues bieten. Du musst sehr kreativ bleiben und du musst flexibel bleiben. Ja, weil es heutzutage super schwer ist. Leute wollen keine Verbindlichkeiten, keine festen Verträge. Mhm. Die wollen sozusagen, weil sie vielleicht, ich sag jetzt was sehr Böses, vielleicht gelangweilt sind, wollen sie sich gerne irgendwo woanders auch Appetit holen. Deswegen gibt es ja auch diese ganzen Aggregatoren jetzt, mhm. Die dann genau dieses System verfolgen, dir eine große Bandbreite anzubieten und ohne Verbindlichkeiten. Und wo ich mir halt die Frage stelle, wie sich dieses Ding, Aggregator, ja trägt. Ja? Mhm. Weil das Gesundheitsbewusstsein, weil das war ja auch das, was du gerade gefragt hast, von den Menschen hat sich ja mittlerweile extrem stark geändert. Es ist Lifestyle, es ist cool, einem Running Club zu gehören, mhm. Es ist cool, einer Sportgruppe anzugehören, es ist cool, in einem Boutique-Studio zu sein, weil du dann ganz anders connecten kannst. Du hast Gesprächsstoff. Und das ist meiner Meinung nach die Zukunft, dass du dich so aufstellen musst, dass du in deiner Lokalität sozusagen ja viele community-orientierte Dinge anbieten kannst.
Also wenn man zuhört, man merkt, du machst es mit Herzblut. Das ist wirklich unglaublich. Auch eine mega, mega spannende Reise. Und jetzt kommen wir zum Ende und deswegen auch, du bist ja fleißiger, brüderlich unvernünftig Hörer. Dann weißt du bestimmt auch die letzte Frage, die wir immer stellen. Und zwar, was war deine unvernünftigste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?
Meine unvernünftigste Entscheidung, die ich je getroffen habe? Ich würde behaupten, zu voreilig die Expansion gemacht zu haben. Ich habe aus diesem Prozess für mich gelernt, es ist besser, sich ein bisschen mehr Zeit zu lassen, weil sich immer eine Tür öffnet. Und ganz besonders dann, wenn man eine große Crowd um sich herum hat. Viele Menschen, die, wenn man mit ihnen kommuniziert, offen kommuniziert, dir Optionen bieten können.
Sensationell. Das war fast schon philosophischer Abschluss, würde ich sagen, oder?
Absolut. Also Abedin, es war eine große Freude. Du bist echt ein super Typ, super authentisch, offen. Danke für deine Offenheit auch. Ja. Und dass du hier wirklich einen klasse Job machst mit eurem Team. Und auf weitere hoffentlich nochmal 20 Jahre. Und wir sollten auf jeden Fall nochmal in naher Zukunft nochmal einen machen, weil ich hätte jetzt noch eine Stunde mit dir quatschen können. Aber wir haben jetzt tatsächlich schon 1:06 abgedreht. Also demnach, vielen Dank.
Ja.
Alle 2 Wochen, brüderlich unvernünftig, hört genau rein.
Folgen, abonnieren auf allen Kanälen. Wir freuen uns und hört es euch an, wie der Micha geschliffen wird und hoffentlich auch weiterhin. Aber den vielen Dank.
Ich kann mich nur aus tiefstem Herzen bei euch beiden bedanken. Ich war, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr geehrt und habe mich sehr gefreut, war sehr nervös. Es war mega cool. Also war gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das nochmal machen können. Und ja, ich bin da open-minded immer. Ihr seid immer herzlich willkommen.
Sehr gut.
Vielen Dank. Vielen Dank und ciao.
Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.